Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
US-Exzeptionalismus, das war das große Thema bei unseren letzten Quartalssplittern. Die Vormachtstellung der USA, die Trump jetzt nutzt, um das mal vorsichtig zu sagen. Jetzt sprechen wir über Chaos. Chaos an den Märkten, Chaos an der Zollschranke. Wir versuchen, die Dinge ein bisschen einzuordnen, sprechen über das letzte Quartal in unseren Quartalssplittern, wie immer, Bert, und fangen an, bevor wir in die USA schauen, mit, oh Wunder, Europa. Denn aus mager wurde mega, zumindest im ersten Quartal. Wenn wir das mal anschauen, dann ist die Wertentwicklung der europäischen Märkte, zumindest bis zu einem bestimmten Tag X, doch erstaunlich gewesen im Vergleich zu den US-Märkten.
Ja, wir haben das ja immer wieder mal angesprochen, dass vor allem für einen europäischen Investor oder jemand, der in Euro denkt und basiert ist, nicht unbedingt der amerikanische respektive der MSCI-Weltindex, der ja im Wesentlichen amerikanischer Markt mit ein bisschen international ist, nicht unbedingt der geeignete Maßstab sein muss. Und das hat sich jetzt dann in den letzten 3 Monaten in einer, sagen wir, unerwarteten Schnelligkeit als richtig erwiesen. Denn der US-Markt war ja auch sehr hoch bewertet, das muss man dazu sagen. Der Bewertungsabstand zu Europa war sehr hoch. Der US-Dollar war relativ fest und dann kam eben beides zusammen. Nicht? Der amerikanische Markt fällt überproportional. Da war viel KI-Boom drin und der US-Dollar fällt auch. Und dann hat man relativ schnell einen Kursrücksetzer, die dann ein Ausmaß erreichen, das man sich vielleicht vorher nicht hat vorstellen können. Und damit auch die Lücke, den Performance-Vorsprung zumindest des letzten Jahres wieder geschlossen.
Im ersten Quartal. Jetzt ist das in den letzten Tagen aber auch wieder ordentlich zusammengeschrumpft, diese Outperformance. DAX ist, glaube ich, immer noch so gerade an der Nulllinie year to date. Auf was müssen wir schauen, wenn wir nach vorne gucken und überlegen, ob aus Maga an den Kapitalmärkten wirklich mega wird?
Ja, also diese US-Exzeptionalismus-Debatte des, kann man sagen, ausgehenden letzten Jahres, da war das sehr, kam das sehr stark auf. Und ich habe das ja dann auch mal bewusst als Titel gewählt, um nochmal zu zeigen, wie die USA sich vom Rest der Welt abheben. Daran wird sich auch nichts ändern. Nicht? Das ist die größte Wirtschafts-, Militär- und Technologiemacht mit der Reservewährung US-Dollar. Du hast es gerade schon angesprochen, Trump hat das, ich würde sagen, so ein bisschen missbraucht. Nicht? Er wirft im Prinzip diese Stärke der USA in die Waagschale, um seine Ziele zu erreichen. Und natürlich steht im Vordergrund die Zollpolitik. Ja? Das ist, glaube ich, der Punkt, mit dem er versucht, den größten Hebel anzusetzen und eine sicherlich etwas skurrile Art und Weise, wie man Zölle und Handelsungleichgewichte oder vielleicht auch Unfairness definieren kann, wie er damit umgeht und eben andere, sprich die Handelspartner, unter Druck setzt.
Wir haben einen Chart, der das ganz schön zeigt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie nennen wir ihn? Wie ist dann der Begriff gekommen, den wir jetzt drüber geschrieben haben? Das ist schon echt ein Elefant im Raum. Also um das mal zu zeigen, wir sind jetzt sogar, wenn das, was aktuell Thema ist, durchgezogen werden würde, bei Zollsätzen, die übertreffen sogar noch mal das, was zur Weltwirtschaftskrise in den 20ern im letzten Jahrhundert gegolten hat.
Also das zeigt auch die Brisanz und wie schnell sich die Dinge ändern. Ich hatte vor, eigentlich den Bericht so Dienstag, Mittwoch fertigzustellen, Mitte der Woche. Und dann kam eben Dienstagabend dieser denkwürdige Auftritt von Donald Trump im Rose Garden in Washington. Und ich konnte es zuerst alles gar nicht glauben, was ich da gesehen habe. Und die Zölle, die er erheben möchte, würden, wenn man das dann so durchrechnet, und wir haben das jetzt mal vorbehaltlich bestimmte Ausnahmen, die gemacht werden für bestimmte Produkte, Pharma und andere Dinge, die Chips, die ausgenommen werden sollen, einfach mal nur den durchschnittlichen Zollsatz handelsgewichtet genommen für die einzelnen Länder. Und da käme man dann auf Größenordnungen, die sich über 30% bewegen. Wenn man das adjustiert, sind es vielleicht noch 20. Aber das spielt keine Rolle. Die Höhe ist historisch fast einmalig, wenn man die jüngere Vergangenheit nimmt und das 19. Jahrhundert mal außen vor lässt. Damals war das 1930, dieser Smoot-Hawley Act, wo wir diese starken Zollerhöhungen hatten. Und das hat ja dann bekanntlich zur Weltwirtschaftskrise geführt. Und insofern ist diese Thematik natürlich sehr ernst zu nehmen.
Und um das mal einzuordnen, weil jetzt hier und da zu hören ist, naja, hat er auch eigentlich einen Punkt. Zölle auf Autos aus der EU in die USA 2,5%, umgekehrt sind das 10%. Handelsgewichtet bedeutet eben im Schnitt über alle Warenströme, und da reden wir EU, USA über Zollsätze, die liegen jetzt im Bereich zwischen 1,5 und 2, und selbst bei Vietnam sind es 3 in die eine und 3 in die andere Richtung. Also das ist schon dann echt die Apokalypse.
Ja, dahinter steht, und wir haben ja erstmal die Formel am nächsten Tag aufgedröselt, dahinter steht die simple Vorstellung, dass das Handelsbilanzdefizit, ja. Trump denkt so, Exporte sind gut, Importe sind schlecht, und wenn ich ein Handelsbilanzdefizit habe, bin ich der Verlierer, wie in so einer Mafia-Welt. Und das gilt es auszugleichen. Wenn ich also irgendwo für 100 Milliarden kaufe, dann sollen die auch von mir für 100 Milliarden kaufen, auch wenn ich denen nichts zu verkaufen habe. Und ansonsten würde ich die 100 Milliarden, die ich da kaufe, hoch bestrafen. Vietnam ist deswegen ein interessantes Beispiel, weil es eines der Länder ist mit dem höchsten Handelsbilanzdefizit, 123 Milliarden, also ungefähr halb so viel wie mit der EU, das nur dieses eine Land. Und der Punkt, den die machen, ja, da sind wahrscheinlich auch Waren, die aus China über Vietnam kommen und dann davon profitieren, dass der Zoll so gering ist. Und dem setzen wir jetzt mal ein Ende. Es geht also gar nicht um Zollgleichheit von Land zu Land, sondern ausschlaggebend ist das Handelsbilanzdefizit. Nur ist es aber, wie wir alle wissen, logisch, dass manche Länder mit manchen Ländern ein Defizit und andere wiederum einen Überschuss haben. Und Trump setzt es sehr einseitig, getrieben von der Handelspolitik seines Beraters Navarro, ein, um hier eine Gleichheit zu erzielen, die weder sinnvoll noch erzielbar ist. Und er lässt die Muskeln spielen, des größten Binnenmarkts der Welt, und sagt, wenn ihr hier verkaufen wollt, dann müsst ihr zukünftig die Zölle zahlen oder was auch immer jetzt noch kommen mag. Aber das war eine für alle Teilnehmer an den Finanzmärkten, also für alle Investoren, war das Ausmaß und vor allen Dingen die Argumentationsweise sehr überraschend. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, was als nächstes passiert. Aber Punkt ist, Status quo, den wir jetzt haben, wenn die Zölle so implementiert werden, morgen oder in den nächsten Tagen, dann hat das natürlich gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.
Jetzt, was wiegt schwerer? Die Höhe der Zölle und die Art und Weise, wie Dinge sich in den USA verteuern? Oder, und das ist ja auch das, was wir hören aus den USA, wo das sehr unmittelbar wirklich alle Amerikanerinnen und Amerikaner deswegen trifft, weil Waren auf dem offenen Meer zurückgerufen werden oder weil sie in den USA angekommen, dort von einem Zollapparat geprüft werden müssen, die bei einer Industrie just in time natürlich diesen ganzen Berg einfach nicht mehr bewältigen kann. Also will heißen, jetzt schon und schon in der letzten Woche fehlte es an vielen Dingen. Ist es tatsächlich nur die Höhe der Zölle oder ist es jetzt tatsächlich das Zusammenbrechen wieder von Lieferketten, wie wir das vielleicht in der Pandemie gesehen haben?
Ich würde sagen, wir haben administratives Chaos, also im wahrsten Sinne des Wortes an der Zollschranke, weil keiner nichts Genaues nicht weiß.
Und bei gleichzeitigem Personalabbau am besten noch.
Das kommt dazu. Und dann haben wir strategisches Chaos, weil natürlich auch diejenigen, die jetzt überlegen, sollen wir jetzt eine Fabrik bauen in Amerika? Und das ist ja die Hoffnung, dass jeder eine Fabrik, everybody's going to build a factory here. Ja, das wird natürlich nicht passieren. Aber natürlich machen sich Firmen doch Gedanken, ob sie Produktion nach Amerika verlagern sollen. Wenn ja, wie lange das dauert und wo. Aber diese strategischen Entscheidungen, die ja langfristig geplant werden, es braucht ja ein paar Jahre, bis eine neue Fabrik steht, die kann man natürlich schwerlich treffen. Bezeichnenderweise haben die größten Produzenten in Vietnam, also Firmen wie Nike, wie Adidas, haben vor Jahren ihre Produktion nach dem ersten Handelskrieg mit China von China nach Vietnam verlegt, um sich unabhängiger von China zu machen. Und jetzt unter dem Druck Trumps de facto. Und jetzt gibt es als Belohnung dafür den höheren Zoll auf Produkte aus Vietnam. Also das macht die Planung, die strategische Planung für jedes Unternehmen extrem schwer.
Und weil jetzt im Grunde genommen kein Szenario düster genug ist, als dass man es nicht wirklich durchspielen könnte, was würdest du sagen, ab wann führt dieses Chaos oder beziehungsweise auch die Art und Weise, wie Amerikaner das jetzt in diesem Moment trifft, zu dem Punkt, der Trump möglicherweise zum Umdenken lenkt?
Ja, das ist die große Definition oder die große Frage, wie definiere ich den Trump-Put? Ja, der berühmte Trump-Put, wo liegt der? Ja, ab wann ist Trump nicht bereit, aber sieht sich gezwungen, genötigt, aufgrund der Reaktion an den Finanzmärkten zurückzuziehen, eventuell sogar ein U-Turn, also komplette 180-Grad-Wende zu machen. Und wir haben, vielleicht können wir das mal kurz zeigen, wir haben den Trump-Put, oder ich habe mir mal überlegt, den Trump-Put mal auszuloten, wo der liegen könnte. Und das Einzige, was wir definitiv wissen, ist, dass der tiefer liegt, als das die Märkte und Investoren vor 2-3 Monaten erwartet haben. Da hat man gesagt, 10% tiefer, dann kriegt er kalte Füße und rudert zurück. Das hat Trump im Vorfeld und auch seine Administranten klipp und klar, Lutnick, der Handelsminister, klipp und klar negiert und gesagt, nee. Das ist eine bittere Medizin, die müssen wir erstmal nehmen und das wird auch zu Nebeneffekten kommen. Am Markt kann das eben auch mal zu Turbulenzen kommen. Damit wurde schon klar signalisiert, also macht euch jetzt keine Gedanken oder keine Hoffnungen, dass nach 5 oder 10% Kursrückschlag hier irgendwas geändert wird. Damit war klar, der Trump-Put liegt tiefer. Und ich muss dazu sagen, diese Grafik ist entstanden, bevor dieser Auftritt in Rose Garden war, also bevor wir diese extrem hohen Zölle bekommen haben. Und die Idee war, das dann nicht unbedingt an Trump abzuleiten, sondern zunächst einmal zu gucken, wo die Bewertung liegt. Also wo ist ein Bewertungsboden, wo man sagen kann, da ist der Markt, der ja relativ hoch bewertet war in Amerika, immer noch ist, an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, da passt es zumindest von der Seite wieder, da haben wir eine gewisse Unterstützung. Und witzigerweise, wenn man hier mal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis als Maßstab nimmt, als gängige Bewertungsregel und nimmt die vergangenen Gewinne, nicht die zukünftigen, die sind ja jetzt sehr unsicher und sagt so 18 Mal, das war eigentlich historisch bezogen auf die bereits erzielten Gewinne eine relativ vernünftige, leicht unterdurchschnittliche Bewertung. 16 Mal, das wäre sehr, sehr günstig. Und witzigerweise ist genau dieser Tiefpunkt, 4.860 Punkte, dieser Tiefpunkt ist erreicht worden am Montag, intraday nur, der Close war wieder höher. Das heißt aber jetzt nicht, dass es nicht noch ein Stockwerk tiefer gehen kann, sondern das zeigt, wir sind erstmal an einem Punkt angekommen, wo der Markt eine gewisse Unterstützung findet, was die Bewertung anbetrifft. Das ist schon mal wichtig, denn auf den Trump-Put können wir uns einstmal nicht verlassen.
Dann wäre übrigens nicht nur der kapitalgewichtete, darüber die letzten Monate auch viel gesprochen, dann wäre nicht nur der kapitalgewichtete S&P 500 da, wo er 2021 stand, sondern auch der breite gewichtete Markt wäre dann da. Dann wären im Grunde genommen Kursgewinne der letzten 4 Jahre weg. Also 22 hatten wir keine, 23, 24, aber wir ständen dann da, wo wir 21 ständen. Das wäre doch aber dann auch schon relativ viel, das da eingepreist ist, oder?
Das Schwierige ist jetzt, und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, der sich ein bisschen näher damit beschäftigt, wir haben eine sehr binäre Situation, 0-1. Also zieht ihr das mit den Zöllen volles Programm durch? Da geht es auch gar nicht mehr darum, welches Land wird wo besonders betroffen oder welche Firma, die in welchem Land verkauft, könnte besonders betroffen werden durch die Zölle, sondern dann spielt die Auswirkung auf die Weltwirtschaft und die damit verbundenen Konsequenzen, die ja zu einer erheblichen Rezession zwangsläufig führen würden. Also da gibt es, glaube ich, keine große Diskussion. Wenn die Zölle so kommen, implementiert werden und bleiben, kriegen wir eine starke Rezession. Und da ist dann jedes Land, jeder Bereich und auch jeder Sektor, der eine mehr, der andere weniger von betroffen. Aber es geht nicht mehr nur um diese Zollentwicklung. Und die andere Seite, das wäre jetzt das Worst Case, die andere Seite, das, ich sag mal, Best oder Good Case wäre, wenn eben diese Verluste am Markt Trump doch beeindrucken, und das werden sie tun, nicht? Das geht ja jetzt schon los, das werden sie tun, die Frage ist nur, ab welchem Niveau. Und er hat sich jetzt zuletzt nochmal ganz klar geäußert, dass ihn zunächst einmal diese Aktienkursverluste, die ja auch letztlich nur die letzten 2 Jahre ausradieren würden, dass er diese Aktienkursverluste bereit ist zu akzeptieren. Die Leute sollten bereit sein, das zu akzeptieren. Die sollten nicht auf Tagesbewegungen gucken. Und das signalisiert, dass er es schon etwas ernster meint als allgemein gedacht. Sollte er dann aber kalte Füße kriegen, auf einem Stockwerk tiefer, die hier eben aufgezeigte Größenordnung von 4.300, 4.200, also irgendwo so 25% Minimum, vielleicht 30% unter den Höchstständen, wäre das wahrscheinlich der Fall, dann ist ein Zurückrudern zu erwarten. Nur der entscheidende Punkt ist jetzt, was bedeutet Zurückrudern? Ja, Schnickschnack, das war nur ein Scherz, kann er ja schlecht sagen. Also er muss ja gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen.
Zumal er die Zolleinnahmen ja offensichtlich auch durchaus als feste Einnahmegröße einplant. Denn wir haben neben dem Handelsdefizit ein Budgetdefizit von ungefähr 2 Billionen.
Genau.
Und da ist so die simple Rechnung, die Hälfte mal möglicherweise als Zolleinnahme eingeplant. Also so einfach wird dann Rückrudern auch nicht, weil da verzichte ich auf eingeplantes Geld.
Das ist genau der Punkt. Also man könnte ja sagen, optisch, wir stellen alle Zölle auf Null. Du hast ja gerade ein paar Zollgrößen erwähnt, nicht? Das ist 1-2%, die im Schnitt von der EU verlangt werden. Wir reden also hier gar nicht über große Zölle. 6 Milliarden hat die EU letztes Jahr verdient oder eingenommen an Zolleinkünften. Das ist nicht viel. Wir haben deswegen gestern auch Frau von der Leyen empfohlen, dass sie auf keinen Fall jetzt sofort mit schweren Gegenmaßnahmen droht, sondern einfach mal anbietet, die Zölle auf Null zu setzen. Am besten für alles. Das ist scheinbar auf offene Ohren gestoßen. Zumindest gab es Ankündigungen, die in die Richtung gehen. Jetzt haben die Amerikaner gesagt, ja, Moment mal, das ist ja ganz wenig Geld, was wir dann da einnehmen könnten, oder die Vorteile sind gering, die wir daraus erzielen. Was bleibt, ist das hohe Handelsbilanzdefizit. Und wir wollen nicht nur das Handelsbilanzdefizit zurückfahren, sondern wir wollen auch ordentlich Geld einnehmen. Nicht? Der Lutnick soll 1 Milliarde mehr Einnahmen reinholen und der Musk soll mit seinem Doge-Programm möglichst 1 Milliarde Kosten sparen, Ausgaben sparen. Dann hat man 1 Milliarde weniger Ausgaben, 1 Milliarde mehr Einnahmen, macht 2. Und das Haushaltsdefizit wäre ausgeglichen. Dann hätte Amerika, die USA einen ausgeglichenen Haushalt. So ist die Idee, die in der Praxis natürlich so nicht umsetzbar ist.
Trump wünscht sich einen niedrigen Ölpreis, er wünscht sich einen schwächeren Dollar und er wünscht sich nicht ganz grundlos tiefere Zinsen. Die hat er jetzt. Wir können mal eine Grafik zeigen. Wir sprechen hier seit Jahren über die steigenden Schuldenstände. Und hier sehen wir mal, was das eben für die USA bedeutet. Auch das ist eine These, die man immer wieder häufiger hört. Naja, da werden jetzt in den nächsten Monaten viele Anleihen fällig, die müssen verlängert werden. Und das stört eben ein Zins weit oberhalb von 4 schon.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil es einer der Kräfte ist, die mit denen Trump zurechtkommen muss, die er aber nicht so leicht kontrollieren kann, eigentlich gar nicht. Und das ist der große Elefant im Raum. Und wir dachten zunächst einmal, das wird der Bondmarkt sein. Denn wenn die Zinsen steigen oder du keinen Kredit mehr kriegst, bist du natürlich am Ende. Das kennt jeder Schuldner, wenn er bei der Bank aufschlägt. Und die Bank ist hier im Grunde genommen der weltweite Kapitalmarkt und der Schuldner sind die USA. So, jetzt zahlt er schon 1.000 Milliarden an Zinsen. Und Trump ist ja ein großer Freund von Schulden, allerdings hasst er es, die zu bedienen. Und das hat er ja als Immobilienjongleur des Öfteren bewiesen, dass man dann gerne mal in eine Pleite geht und sich seiner Verpflichtungen entledigt. Wir haben am Jahresanfang gedacht, dass es am ehesten über den Zins kommt, also dass die Renditen von US-Bonds noch stärker steigen, als es zunächst der Fall war. Das ist dann jetzt ironischerweise durch dieses Rezessionsgerede, das natürlich im Zuge der Zölle kommt, hat sich das erstmal ins Gegenteil verkehrt. Also die Renditen am Kapitalmarkt sind bei 10-jährigen Bonds von 4,6% wieder runtergefallen auf unter 4. Jetzt in den letzten beiden Tagen aber wieder gestiegen, was zeigt, dass das nicht unbedingt der ganz sichere Hafen ist im Falle einer Wirtschaftskrise. Aber du machst den Punkt zu Recht. Er will den Ölpreis tief haben, niedrige Inflation, gut für seine Wähler. Er will den Dollar tief haben, weil ein schwacher Dollar seiner Meinung nach sehr stark die Wirtschaft in Amerika unterstützt und auch den Standort attraktiver macht. Da kann man geteilter Meinung sein, aber das ist zumindest seine. Und natürlich, ganz klar, die 1.000 Milliarden für Zinsen, die Amerika jetzt schon zahlt, würden sich nach unseren Berechnungen in den nächsten 3-4 Jahren, also bis zum Ende seiner Amtszeit, auf ungefähr 1.400 Milliarden erhöhen, weil einfach fällig werdende Anleihen höher rentierlich refinanziert werden müssen. Das ist noch Ware von 2020, 2019, die begeben wurde mit sehr tiefen Coupons. Die werden jetzt langsam abgelöst zu höheren Renditen und das verteuert den ganzen Schuldendienst für Amerika weiter. Das ist ihm ein echter Dorn im Auge und deswegen ist sicherlich nach wie vor auch der Bondmarkt ein Korrektiv für Trump. Nicht nur der Aktienmarkt, der ihn schreckt, wenn es zu stark runtergeht, sondern auch der Bondmarkt ist ein Korrektiv, das aber in den letzten Wochen durch diese Rezessionsängste so ein bisschen an Dramatik verloren hat. Denn nun heißt es, da kommen die Zinsen runter und die Sache wird wieder besser bezahlbar. Aber es bleibt so, das ist wahrscheinlich sogar langfristig die größte Herausforderung, derer sich Trump stellen muss.
Vielleicht zum Abschluss zu dem Thema noch eine Frage. Wir haben auch immer viel über Reflexivität gesprochen. Ab wann ist nicht nur die Reaktion am Aktienmarkt, sondern auch die Stimmung in der Bevölkerung, die ihn ja nicht zu 100% gewählt haben, also 50% hat er ohnehin mal gegen sich. Und die ihn gewählt haben, die unterscheiden sich ja auch noch mal in Graustufen. Da hört bei einigen jetzt aktuell schon der Spaß auf, wenn man das mal so flach sagen will. Was glaubst du, ist nicht das, sind nicht die Worst-Case-Szenarien, die rumgereicht werden, eigentlich die, die er zumindest politisch im Grunde genommen eigentlich nicht überleben kann? Also wo der Druck dann so groß wird und zwar nicht nur mit Blick auf den Aktienmarkt?
Ja, im Grunde genommen fährt er sich ja, wie man eigentlich so schön sagt, ein Double Whammy ein. Nicht? Er schwächt die Konjunktur, damit auch die Steuereinnahmen, damit auch das Thema Jobs, was ihm sehr am Herzen liegt. Auf der anderen Seite wird das nicht unbedingt die Inflation drücken durch die Zölle und damit die Zinsen drücken. Das heißt, das wirkt so ein bisschen stagflatorisch, was also nicht besonders angenehm ist. Und wir haben es, wie gesagt, beim Aktienmarkt schon erlebt. Da gab es ja schon sehr viel Unmut. Der würde bei einem weiteren Rückgang noch größer. Und dann kann er sich dem nicht mehr ganz verwehren. Und beim Bondmarkt, da wird dann einfach, da ist Zahltag, nicht? Er kann natürlich, und das ist eines der, glaube ich, größten Sorgen, die viele Leute am Markt haben, er kann natürlich versuchen, die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu unterminieren, nicht? Er hat ja ohnehin schon in so einer Art postdemokratischem Umsturz von oben, hat er ja viele Institutionen in Amerika ausgehöhlt, nicht? Supreme Court und so weiter. Das heißt, wo ihm jetzt nur noch die freie Hand fehlt, das ist vor allen Dingen die Fed. Das ist also die Abteilung, die sozusagen theoretisch das Geld drucken könnte für seine Politik America First. Und die Amtszeit von Jay Powell, der sehr gut gelitten ist an den Märkten, der sehr viel Vertrauen genießt, endet nächstes Jahr im Mai. Spätestens dann wird er versuchen, analog zu den obersten Gerichten auch hier Leute oder jemanden zu installieren, den er als Loyalist bezeichnen kann. Und das ist eine Sorge, die man sich machen muss, wenn man langfristig an die Stabilität der US-Währung, aber auch der US-amerikanischen Staatspapiere denkt. Und sicherlich mit ein Grund dafür, dass der Goldpreis in den letzten Monaten, Wochen, vielleicht auch schon länger so stark gestiegen ist, weil das Vertrauen in Amerika als die Instanz, was den Finanzmarkt, die Finanzstabilität, die Reservewährung anbetrifft, doch leidet.
Jetzt schauen uns wahrscheinlich viele zu und denken, alles schön und gut, aber was soll ich denn um Gottes Willen jetzt machen? Was machst du? Also sind so Tage wie Freitag in den USA oder gestern Europa, Asien, wo offensichtlich auch mit einer gewissen Form der Kapitulation Dinge verkauft werden, die nachweislich gar nicht im Verlierer oder vielleicht sogar im Gewinnerlager sind. Ist das das, was du jetzt anschaust?
Also wie ich schon sagte, das ganze Thema ist, was die Zollthematik anbetrifft, was momentan sicherlich alles überlagert, sehr binär, kommt es in der schlimmen Form oder viel, viel abgeschwächter. Aber es gibt einen zweiten Punkt. Letztlich hat Trump natürlich mit seiner Politik auch etwas Positives bewirkt, nämlich einen Weckruf in Europa. Und die Frage, die man sich jetzt im Ausland auch schon seit geraumer Zeit stellt, diese Pakete, diese Sondertöpfe, die die Bundesregierung in Spee beschlossen hat, oder in Aussicht gestellt hat, muss man ja noch sagen. Diese Sondertöpfe haben im Ausland für sehr viel positives Echo gesorgt. Europa wacht auf, die geben jetzt Geld aus, die investieren in ihre Infrastruktur, die investieren in ihre Verteidigung. Das kurbelt wiederum die Wirtschaft an. Das schweißt auch Europa zusammen. Das ist in der Phase natürlich jetzt noch viel wichtiger als vor ein oder zwei Wochen. Ja? Weswegen man auch mit extremen Gegenmaßnahmen sehr vorsichtig sein muss. Wir haben das jetzt gesehen, die Chinesen, 34, dann sagt Trump sofort, wenn er die beibehaltet, dann haue ich euch nochmal 50% on top. Nach alter Mafia-Manier, nicht? So läuft sein Denken und Handeln. Und deswegen ist es, finde ich, gefährlich, wenn einige Politiker, die auch jetzt aus dem Amt scheiden, erklären, man müsse jetzt mit massiven Gegenmaßnahmen agieren. Sondern den Ball flach halten, sehen, dass man relativ gut mit Amerika zurechtkommt, weil der Markt ist einfach zu groß, nicht? Da können wir nicht drum herum reden. Gleichzeitig bemühen, zum Beispiel auch durch solche Töpfe, die Konjunktur in Europa zu stärken, hier etwas näher zusammenzurücken. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, wird das gelingen? Das ist auch ein wesentlicher Punkt, der zuletzt ja den DAX, bevor es jetzt bergab ging, getrieben hat, die europäischen Aktienmärkte etwas stärker getrieben hat als den US-Markt on the way up bis zu Februar, dass man schon erkennt, dass mit Trump, der war da auch schon im Amt, jetzt ein Zusammenrücken und bestimmte Ausgabeerhöhungen in Europa dringend erforderlich sind, aber noch viel wichtiger, weil Geld bringt gar nichts. Das ganze Zeug muss ja auch bestellt und umgesetzt werden. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir in Europa haben. Und das hält mich jetzt auch etwas davon ab, zu sagen, die europäischen Aktienmärkte werden zwangsläufig dramatisch besser laufen. Zum einen exportieren europäische Firmen viel in die USA oder nach China. Und zum Zweiten, was den Binnenmarkt, der für viele der Firmen natürlich der wichtigste ist, anbetrifft, die konjunkturelle Entwicklung hier hängt auch davon ab, ob es der Bundesregierung gelingt, die größte Volkswirtschaft in der Eurozone wieder auf Spur zu bekommen. Und wir reden seit Jahren über Bürokratieabbau, passiert, tut überhaupt nichts, gar nichts, weil wir in Deutschland noch stärker als in anderen Ländern so eine institutionalisierte Verantwortungslosigkeit haben. Das beginnt oben, ja, wenn man an die furchtbare Legislaturperiode der letzten Regierung denkt, aber auch schon davor, in den Jahren davor. Und das zieht sich dann weiter runter bis in die oberen Behördenleiter, dass man immer mit dem Finger auf jemand anders zeigt und sagt, der ist schuld oder wir können da nicht für, das ist Brüssel oder Berlin oder wer auch immer. Wenn wir das nicht beendet bekommen, und das ist die Hoffnung, die man aus dieser aktuellen Situation ziehen kann, dass jetzt die normative Kraft des Faktischen einfach den Leuten sagt, es geht nicht mehr, ihr könnt nicht mehr so weitermachen wie bisher, dann werden diese Milliarden versickern, wie es ja jetzt auch schon passiert. Auch beim Bürgergeld bleibt irgendwo die Hälfte oder mehr im Behördenapparat hängen und geht nicht an die eigentlichen Empfänger. Wenn da nichts Einschlägiges passiert, also so eine Art was Musk macht, Light-Version, nicht einfach mit der Kettensäge oder mit dem Fallbeil drüber gehen, sondern ganz gezielt, aber sehr energisch, durchaus disruptiv, weil das, was bisher passiert ist, hat nicht gereicht. Und ich muss da leider an der Stelle sagen, das kann sich jetzt in ein, zwei Wochen vielleicht ändern, aber was wir aktuell aus Berlin hören, dieses Klein-Klein und Geplänkel ist natürlich nicht besonders ermutigend.
Das heißt, wir haben ja angefangen mit MAGA und MEGA, also Make America Great Again, Make Europe Great Again. So leicht ist es dann nicht, jetzt nach vorne mit Blick auf die Portfoliostrategie von oben zu schauen und sagen, ja, eben ein bisschen mehr Europa und dann läuft das schon.
Es könnte, wenn das gelänge jetzt, wenn man wirklich diese Bürokratiemaßnahmen, Abbaumaßnahmen durchzieht, das muss aber mit einer unglaublichen Härte passieren. Da kann man nicht hier und da so ein bisschen drehen. Wir haben 20.000 Bauvorschriften, vor 30 Jahren waren es 5.000. Also wir haben in allen Ecken und Enden haben wir die Engpässe. Und hinzu kommt noch, dass dieses Paket natürlich eine Gefahr mit sich bringt. Der Volkswirt sagt dann dazu Crowding out, nicht? Das verdrängt im Prinzip den Privatsektor. Die Zinsen steigen, den Effekt hatten wir ja schon danach, nach der Ankündigung, aber vor allen Dingen die Kapazitäten, die knapp sind, ja, die werden dann abgesogen vom Beamtenapparat, vom öffentlichen Dienst, vom Staatsapparat, von den Kommunen. Konkrete Fälle kann jeder Handwerker berichten. Die gehen dahin, weil es da eben ein bisschen lässiger ist mit dem Tagesablauf und relativ sicher alles. Und diese Leute werden aus der Privatwirtschaft abgezogen. Also das Problem ist, der Behördenapparat, der jetzt schon viel zu groß ist, bläht sich immer weiter auf. Nicht auch bei der Bundeswehr, die Beschaffung, wir wissen alle, ist der Engpass, 11.300 Mitarbeiter. Und bevor die ihre Faxgeräte alle in Stellung gebracht haben, sind wieder Jahre vergangen. Und das ist, glaube ich, das, was wir hoffentlich aus dieser ganzen Entwicklung jetzt mitnehmen können, dass Europa aufwacht. Aber aufwachen heißt nicht scholzen, einfach nur wieder Besonnenheit zeigen, indem man gar nichts macht, sondern indem man sehr klug agiert und an gewissen Stellen eben einschneidend auch operieren muss. Dann kann das einen Konjunkturschub geben für Deutschland, für die Eurozone, für ganz Europa, kann helfen, diese Zollthematik abzumildern. Und eins darf man nicht vergessen. Du kannst mit Trump nur reden auf Augenhöhe, wenn du auch was in die Waagschale werfen kannst. Und da ist eine zerstrittene EU mit einzelnen Ländern, die viel zu klein sind. In Gänze wäre die EU ein Mordsverhandlungspartner für die USA mit wirklich viel Druck. Da ist die EU zu zerstritten, zu uneinig in vielen Dingen und auch zu lahm. Nicht? Das ist eine Bürokratie, die sicherlich auch aus Brüssel kommt, die nicht nur in Deutschland alles Mögliche lähmt, sondern auch in anderen Ländern. Und wir kommen einfach nicht aus dem Pushen. Wir machen uns ja teilweise damit auch lächerlich, nicht? Wenn man die ganzen Bauthemen sieht, nicht? Ob das jetzt hier in Köln die Oper ist. Das kriegt eh keiner mit, aber die ganzen Autobahnen, die nicht funktionieren, die Bahn und so weiter. Wir machen uns zunehmend lächerlich und, das darf man nicht vergessen, der Standort Deutschland und damit auch Europa, aber vor allen Dingen Deutschland, ist von dem hohen Niveau, das wir gewohnt waren und mit dem wir auch durchaus werben konnten im Ausland, deutlich nach unten gesackt. Also es muss was passieren und eine Hoffnung, die ich habe, ist, dass diese Zollthematik und die Bedrohungslage nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlicher Natur dazu führt, dass man endlich die nötigen Maßnahmen umsetzt. Und das heißt, dass man Verantwortung zeigt. Und diese Verantwortungslosigkeit, die von der Spitze der Regierung bis hinunter in viele Behörden gereicht hat, diese Verantwortungslosigkeit, die muss jetzt langsam Ende haben.
Das ist die Hoffnung, die wir teilen. Ich weiß, dass es gerade in diesen volatilen Märkten bei Ihnen allen das Bedürfnis nach noch viel konkreteren Aussagen gibt. Die kann man eben aufgrund der Breite der Arbeitsthesen, die im Moment möglich sind, einfach im Moment nicht machen. Wir schauen das die ganze Zeit an.
Ich würde vielleicht einen Punkt, weil du sprichst es an, jetzt will man wissen, wie stark kannst nach oben laufen und wie stark kannst nach unten gehen, vielleicht noch machen, um das zusammenzufassen. Nicht das Beispiel Europa zeigt ja auch, wovon das wiederum abhängt. Es ist sicherlich so, dass der amerikanische Aktienmarkt angeschlagen ist. Das Vertrauen in Amerika Und auch in viele dieser großartigen Firmen ist angeschlagen. Die Risikoprämien werden höher ausfallen, die Bewertung analog tiefer. Das heißt, ich würde nicht davon ausgehen, dass selbst im Best Case eines U-Turns von Trump wir die Höchststände von Februar 6.150, wo wir da waren im S&P, alsbald wiedersehen. Es kann ein paar Prozent nach oben laufen, aber das scheint mir sehr optimistisch. Und was Europa betrifft, wo die Bewertung niedriger ist, wo natürlich momentan die Unsicherheiten auch nicht gerade gering sind, kann, wenn diese Programme sinnvoll eingesetzt werden und wenn die Politik hier einen Ruck macht, kann durchaus diese Abkopplung, zumindest eine begrenzte Zeit, zu USA funktionieren. Also wir haben sehr viele gute Firmen. Und das ist auch meine Zuversicht. Viele Firmen sind ja viel besser als die Politik. Ja? Das heißt, die stellen sich resilient auf. Die brauchen auch keine Tipps, sich da zu diversifizieren. Ja, wohin denn? Nicht? Die machen das. Die sind resilienter geworden. Wir denken an die deutsche Autoindustrie. Die haben ein großes Werk in China, in USA, in Europa. Die stellen sich entsprechend auf. Und ich habe da also, was die Fähigkeit von guten Unternehmen anbetrifft, letztlich sich da einigermaßen durchzulavieren, und irgendwann ist ja dann auch damals Schluss mit dem Thema, bin ich sehr zuversichtlich. Das Einzige, was hier passieren kann jetzt, und das wäre fast sogar ein Geschenk, dass man die ein oder anderen sehr guten Firmen auch mal wieder auf günstigen Bewertungsniveaus bekommt. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber wir haben angefangen in den ein oder anderen Fällen, und wir kaufen da momentan in kleinen Schritten hier und da in Europa was zu.
Also so binär die Situation auch ist, so mühsam ist dann nachher im Detail die Portfoliokonstruktion eben doch. Das ist die Lage so, wie sie sich heute darstellt, Dienstag, 8. April, kurz nach 17 Uhr. Alle weiteren Updates, und die sind in diesen Tagen ja hoch gefragt, die finden Sie dann im Gespräch mit uns in unserem Newsroom, den ich an der Stelle eben auch nochmal erwähnen will. Ansonsten sehen wir beide uns wieder zu den Quartalssplittern fürs wahrscheinlich sehr, sehr spannende zweite Quartal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.
Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen von Flossbach von Storch wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.